Wie hat sich rechtsextreme Subkultur im Osten Deutschlands entwickelt, von DDR-Zeiten bis heute? Was für Kontinuitäten gibt es da? Der Soziologe Stefan Wellgraf, der hat das untersucht und zwar mit einer eigenen Feldforschung. Er hat sich die Fanszene und Hooligan-Szene des Berliner Fußballclubs BFC Dynamo genauer angeschaut. Zu DDR-Zeiten war der BFC Dynamo einer der erfolgreichsten Clubs, hatte schon damals aber auch Fans, die für ihre Brutalität und auch Fremdenfeindlichkeit berüchtigt waren. Und bis heute gibt es in der Dynamo-Fanszene einige, die für die Polizei in die Kategorie C fallen, die also als gewaltsuchend gelten. Heute Nachmittag stellt Stefan Wellgraf sein Buch vor in der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und jetzt stellt das uns bei uns hier auf Radio 3 vor. Guten Morgen, Herr Wellgraf.
Hallo, guten Morgen.
Wieso eignet sich denn der Fußballclub BFC Dynamo und seine Fans so gut, um daran zu erforschen, wie sich rechte Gewalt im Osten entwickelt hat?
Ja, Sie hatten es schon erwähnt, der Verein war durchaus bekannt für seine Hooligan und dann noch in den 90ern für seine Skinhead-Szene. Und genau, der hatte auch ein bisschen eine Vorbildwirkung leistet sich auch überschaubar und dadurch konnte man an so einem kleinen Beispiel irgendwie auch so größere Geschichten erzählen.
Und Sie haben da eine eigene Feldforschung betrieben? Also Sie haben mit Fans gesprochen oder wie genau sah das aus? Wie sind Sie vorgegangen? Was war Ihre Grundfrage?
Genau, ich bin ja auch Ethnologe, das heißt, ich gehe auch ins Feld und nehme teil an, also ich gehe dann zu den Spielen gewissermaßen auswärts oder treffe Leute zu Interviews. Genau, das habe ich in den späten 2010ern gemacht und dann aber auch noch die doch recht ausführlichen Archiven der Stasi und andere Archive besucht. Genau, und da ist sozusagen ein Blick von den 1970ern bis heute entstanden, also auch ein weiter Bogen.
Das heißt, Sie haben mit Menschen gesprochen, was Sie damals in den 70ern erlebt haben?
Genau, ich habe so biografische Interviews geführt. Das war auch Teil der Forschung, genau. Mhm. Das ist natürlich interessant, weil es in Biografien voller Wandel und Brüche sind, die natürlich auch sehr stark durch die politischen Geschehnisse beeinflusst wurden.
Haben Sie denn da irgendwas rausgefunden? Also über die Biografien, wenn Sie mit verschiedenen Menschen gesprochen haben, was für Biografien dazu führen, dass dann eben so eine Fremdenfeindlichkeit und eine Brutalität entsteht?
Na, ein Muster eigentlich, was ich nicht gezeigt habe, was ich nicht irgendwie abgeben hat, ist dieses Muster von autoritären Familien, dass der Vater sie besonders geschlagen hat oder sie bis besonders verwahrlosten, repressiven Elternhäusern aufgewachsen sind. Das ist ja so eine klassische Theorie des autoritären Charakters, womit viele rechte Gewalt erklären. Das habe ich in diesen Familien eigentlich nicht gefunden oder in diesen Geschichten, sondern eher also abgesehen von so einem kleinen Teil von so Stasi-Familien, waren es größtenteils doch proletarische Familien, die sich aber schon in den 70ern auch so vom Kommunismus enttäuscht abgewendet haben. Also sich von antikommunistischen, proletarischen Familien, die dann sich westlichen Subkulturen zugewandt haben, erstmal so als eine Form des Protests, des jugendlichen Protests ohne große politische Agenda. Aber das hat sich dann im Verlauf auch die westlichen Subkulturen waren dann die Skinheads und die Hooligans, kamen ja aus England. Mhm. Und das hat sich aber dann auch durch die Repression des DDR-Regimes im Verlauf der 80er radikalisiert und verfestigt.
Das heißt aber, so ein starkes Muster haben Sie dann auch nicht erkannt? Oder nur, dass das...
Naja, das ist ja ein biografisches Muster. Mhm. Das ist ja ein biografisches Muster, was ich beschreibe. Es ist halt nur ein anderes, was vielleicht in großen Teilen der Fachwissenschaft so angenommen wird.
Also quasi eine Protestform. Und dass es dann aber gerade Hooligan-Szene ist und Gewalt, ja, ist das ein Zufall oder wieso gerade diese Form von Protest?
Nein, es ist kein Zufall. Es gibt, glaube ich, ich erkläre es auch ein bisschen aus der proletarischen Jungskultur, also der männlichen Erziehung. Die sind erst so in Jungsgruppen aufgewachsen in den 60er, 70ern, die auch schon ihre Territorialkämpfe hatten und sie so Vorformen des Hooliganismus gehabt haben, auch schon Schlägereien im öffentlichen Raum. Und im Verlauf der 80er, 70er, späte 70er, frühe 80er hat sich dann eigentlich gezeigt, dass so diese devianten Jugendgruppen, die man auch Rowdies damals genannt hat oder dann in den 50ern noch die Halbstarken, dass die sich immer mehr in die Fußball-Fanclubs der Berliner, also auch Union oder BFC, verwandelt haben und irgendwann die Stasi festgestellt hat, dass so diese vianten aggressiven Jugendgruppen gleichzeitig die Rowdy-Hooligan-Gruppen der Fußballvereine waren. Und diese Geschichte eigentlich kann man auch am BFC ganz gut zeigen. Und dann ist es natürlich auch kein Zufall, dass die Leute dann beim Fußball gelandet sind.
Mhm. Das ist sozusagen der historische Blick in die 70er, 80er DDR-Zeit. Und Sie haben ja aber auch über das Heute gesprochen, nehme ich an. Oder es geht ja auch um das Heute in Ihrem Buch, also um Kontinuitäten.
Genau.
Ist es heute noch genauso, würden Sie sagen? Sind das ähnliche Muster?
Nein, die Szene hat sich sehr stark transformiert, muss man auch sagen. Es sind natürlich immer noch Alt-Hooligans dort, aber die sind als Alt-Hooligans da. Das heißt, Alt-Hooligans haben Kinder bekommen, haben sich in ihrem Auftritt natürlich auch dadurch verändert. Es sind neue Gruppen dazugekommen. In den 2000 gab es ja die Ablösung der Hooligan-Kultur durch die Ultras in vielen Vereinen. Es war beim BFC Dynamo ein bisschen später, weil es sehr stark noch Althol dominiert war. Aber mittlerweile sind da auch viele junge Ultras. Und dadurch verändert sich natürlich auch die Atmosphäre, die Szene sehr stark. Es gibt natürlich immer noch so eine politische Grundausrichtung, aber so dieser auch starke Neonazismus, der in den frühen 90ern mit der Skinhead-Kultur sehr stark war, der ist auch wieder zurückgegangen in den 2000ern.
Und würden Sie sagen, das sind ähnliche Muster, die dann da greifen? Also was Menschen dazu bringt, dann eben da so dabei zu sein? Ist das auch wieder so eine Protestform, eine Jugendkultur? Oder wie würden Sie das, also was jetzt die Gegenwart betrifft, beschreiben?
Ja, ich glaube schon, dass der aktuelle Ultratrend, ich habe jetzt nicht so viel in dem Buch zu, aber dieser aktuelle Ultratrend, dieser enorme Boom auch von dieser Fußballsubkultur, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass die Leute irgendwie nicht genug Freiräume in der Gesellschaft haben, dass sie sich da ausleben können, dass sie da Gruppenerlebnisse haben. Und da scheinbar gibt es nicht nur in der DDR dieses Bedürfnis, sondern es gibt es scheinbar heute in so einer kapitalistischen Gesellschaft auch noch. Und deshalb sind auch die Zuschauerzahlen und gerade auch in den aktiven Fanszenen wieder stark anwachsend.
Ich stelle mir das interessant vor, wie Sie da selbst sich positionieren oder wie Sie da in diese Gespräche gegangen sind, weil das ja einerseits klar sind Sie einfach, ne, sind Sie dann Soziologe oder Ethnologe und haben großes Interesse an den Biografien. Gleichzeitig sehen Sie da aber inhaltlich natürlich auf Distanz. Ist das eine Herausforderung für Sie gewesen?
Gut, man wird ja als Ethnologe auch ausgebildet, irgendwie Kulturen oder Szenen oder Subkulturen zu erforschen, die einem fremd sind. Man will ja nicht nur das eigene erforschen, das ja, wäre dann irgendwie auch sinnlose Forschung. Und deshalb, genau, sucht man ja auch gerade irgendwie die Konfrontation mit anderen Weltbildern. Und gut, ich bin jetzt kein Ethnologe, der nach einer Insel im Pazifik gefahren sind, sondern der im Prinzip die fremde Welt vor Ort gesucht hat. Aber ja, das ist ja auch ein. Genau, dadurch ging es, aber es ist ja auch faszinierend, es macht auch Spaß, aber natürlich gab es auch Irritationen und ein paar schwierige Momente.
Wenn wir vielleicht zum Schluss noch einmal den Blick weiten, also diese konkrete Feldforschung, wenn man da die größere Frage stellt, die sich ja in Deutschland viele Leute stellen, also wieso ist es so, dass im Osten Deutschlands es mehr Affinität für die AfD gibt, für rechtsextreme Positionen gibt? Was würden Sie da sagen mit Blick auf Ihre Forschung, Ihre Erkenntnisse?
Ich muss sagen, dass ich habe jetzt keine AfD-Forschung gemacht. Interessanterweise war es jetzt so, dass die parteipolitische Schiene im Osten ja gar nicht so stark war in den 90ern, als ich da geforscht habe. Also die Wahlergebnisse für rechtsradikale Parteien waren in den 90ern in Ostdeutschland deutlich geringer als in Westdeutschland. Es änderte sich erst so Ende der 90er, frühe 2000er. Das heißt, ich würde es sehr stark aus einem Transformationsnachwendeeffekt erklären, weniger aus der DDR-Prägung. Und genau, die AfD hatte ja auch anfangs, als ich da geforscht habe, das war ja noch in 2014, 15 auch, da wo sie gegründet wurde, war sie noch die Professorenpartei. Da hatte sie gar nicht so eine große Bindung zu den Fußballszenen. Ich glaube, das ändert sich jetzt. Ich glaube, sie versucht jetzt gezielt Fußballmilieus anzusprechen, hat da auch Strategien entwickelt. Tino Chrupalla war mehrmals, hat im Prinzip so eine Tour durch ostdeutsche Fußballstadien gemacht. Also da ist was in Bewegung, aber das ist auch eigentlich auch ein relativ neues Phänomen jetzt in Bezug auf die aktive Fußballszene.
Vielleicht noch mal die Frage zu diesem Fußballbezug, weil dass es hier um Fußballfanszene geht, ist ja vielleicht auch kein Zufall. Oder welche Rolle spielt der Fußball bei der Entwicklung rechter Subkulturen?
Der Fußball ist immer auch ein Kristallisationspunkt gewesen. Da haben sich die Leute getroffen, also auch andere Musik, die Skinheads, die noch so stark musikorientiert waren und eher so auch so Nazi-Hools gab es auch, aber auch eher unpolitische, größere proletarische Gruppen. Das heißt, der Fußball war so ein Punkt, wo sich alle trafen und von dort ging es aus wie so ein Stern in andere subkulturelle Bereiche. Aber gerade wenn man sozusagen diese straßenorientierte, proletarisch geprägte rechten Subkulturen sich angucken will, dann kommt man, glaube ich, um den Fußball nicht herum und findet da auch einen ganz, ganz guten Zugang.
Das sagt der Soziologe und Ethnologe Stefan Wellgraf. Sein Buch heißt Staatsfeinde, rechte Subkulturen in Ostdeutschland seit den 1970er Jahren. Und dieses Buch stellt Stefan Wellgraf heute Nachmittag vor, 2 Tage vor der Eröffnung der Fußball-WM in der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder im Rahmen des Seminars Wie umgehen mit dem Rechtsextremismus. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3, Herr Wellgraf.
Ja, ich danke auch. Auf Wiedersehen.